Buchmesse Frankfurt 2019, Halle 3.0, Stand A20. Wenn das hier online geht, ist die Messe schon vorbei. Also gelesen, wie man so schön sagt, aber spielt ja keine Rolle. Im Fernsehen ist ja eh alles ein bisschen merkwürdig mit der Zeit, ne? So ein bisschen alles, man weiß es nicht. Neben mir sitzt jedenfalls Florian Kirner, hier bei den Buchkomplizen. Herr Kirner, ich grüße Sie.
Grüße Sie.
Herr Kirner, erstmal über Ihre Frisur, was ist da falsch gelaufen?
Ja, ich muss dazu sagen, ich verdiene heute eigentlich die Tapferkeitsmedaille, weil gestern hat der Westend Verlag sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja? Und ich war erstmal sehr erfreut festzustellen, dass ich bei einem Verlag untergekommen bin, der auch feiern kann. Das ist mir dann doch auch sehr wichtig. Aber mir dann den ersten Termin hier um 9.30 Uhr reinzudrücken, das war natürlich relativ fies. Also insofern, anstatt über meine Frisur zu philosophieren, sollte man anerkennen, dass ich so frisch und fidel hier sitze.
Auf jeden Fall. Wir werden natürlich gleich über das Buch reden, der erste Roman, bei Westend muss man dazu sagen, aber auch dein erster Roman, der jetzt auch als Hörbuch existiert, werden wir gleich drüber quatschen. Aber erst nochmal, du bist ja jemand, der, man hört es ja auch am Sound, eher bayerisch. Ja. Rüberkommt. Und du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, du könntest in Frankfurt, in solchen Städten gar nicht mehr leben. Was meinst du damit?
Naja, ich war jetzt zum Beispiel eine Woche in Berlin und ich bin dann schon sehr froh, wenn ich wieder daheim bin. Also bei meinen Bäumen, bei meinen Tieren, einfach in der Natur. Also ich wohne ja in Südthüringen. Ja. Bei Frankfurt speziell ist es so, die Frankfurter selber sind ja immer der Lichtblick sozusagen. Wenn du dich mit Leuten unterhältst, das ist ja sehr schön und sehr... Ja, wie soll man sagen, sehr, sehr folkig sozusagen, also sehr geerdet. Ja. Aber die Architektur mit den Hochhäusern und so weiter, also ich tue mich da ganz schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja Denkmal-Enthusiast und also ich mag so Fachwerk und alte Sandsteingeschichten halt schon lieber.
Das heißt, das Schloss, in dem du im Moment wohnst, wie alt ist das?
1478 ist das gebaut worden.
Das heißt, also wenn wir ein paar hundert Jahre warten, dann hätte auch dieser Messeturm für dich wieder etwas.
Da genau, man dann
schon mal, mal einziehen. Aber was ich ja so stark finde, ist, ich kann ja... die Hessen sehr ernst nehmen. Ich finde, egal, was sie zu mir sagen, auch wenn sie mich, wir haben einen relativ aggressiven Straßenverkehr, muss ich sagen, wird angehobt, aber ich höre ja immer den Sound von Badesalz. Die haben unglaublich viel für das Image dieser Region gemacht und das finde ich sehr sympathisch. Kommen wir zu einem Buch, Leichter als Luft, für alle, die das erste Interview, was ja bei uns ganz gut gelaufen ist, noch nicht gesehen haben, weil sie jetzt hier vor der Bühne stehen. Um was geht es in dem Buch, ohne zu viel zu verraten?
Ja, das Buch deckt 18 Jahre Zeitgeschichte ab.
Eigene Zeitgeschichte.
Eigene und sozusagen fiktive Zeitgeschichte, aber natürlich eine Zeitgeschichte, die ich erlebt habe, weil es geht von 2001 bis 2019, sozusagen ist der Handlungsrahmen dieses Buches und in der Zeit war ich ja also schon am Leben. Es behandelt vor allem auch durchaus die Entwicklung von Berlin in dieser Zeit. Es startet in der elektronischen Subkultur, sozusagen die Ende der 90er ja Berlin fast dominiert hat. Also wenn man da drin war, hatte man das Gefühl, diese Stadt gehört uns förmlich.
Ja, das war eigentlich auch so.
Zumindest so, dass weite Teile auch von diesem Ostteil der Stadt, ja, der ja unstrukturiert war. Ruinenlandschaften, Baulücken, Brachen, wo Bäume gewachsen sind seit vielen Jahren und so weiter. Also es war ein wildes und freies Land im Ostteil dieser Stadt.
Ich kannte Leute, die kamen aus Beirut und haben sich direkt wohlgefühlt.
Ja, genau. Naja, und irgendwann haben sich dann aber die Immobilienfonds auch recht wohlgefühlt und jetzt sind die Baulücken alle verbaut und aus den Brachen sind, wie ich finde, auch im meisten Fall architektonisch sehr misslungene Gebäude geworden. Und es ist sehr verdichtet worden und sehr kontrolliert. Und praktisch in diesem Prozess, wie die Stadt sich verändert, sind also drei Protagonisten, die ziemlich wild und schräg unterwegs sind, dann eben auch dieser Dynamik der Stadt ausgesetzt und versuchen sich andererseits aber auch irgendwie durchzuschlängeln, nach oben zu kommen oder Widerstand zu leisten. Also da gibt es dann verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Ne?
Ich finde es eine sehr spacige Sprache. Mhm. Ich habe dir schon mal auch gratuliert. Es ist nicht so einfach, wenn man eher auch als jemand bekannt ist, der sachliche Texte schreibt, verkopfte Texte, sage ich mal, schreibt, einen solchen Text hinzuknallen, der als Popliteratur, aber auch sehr, sehr schöne Wortschöpfung hat, wo ich sage, ich habe in der Zeit ja genau in Berlin, ich war ja in den frühen 90ern in Berlin, sage ich, das ist authentisch, weil ich kenne ich weiß, worüber du schreibst, ich kenne die Ecken und ich weiß auch, welche Clubs du beschreibst und sagt, das ist eben nicht gelesen, das ist damals dabei gewesen. Das merkt man dann schon, ob es authentisch ist. Finde ich also super. Aber was ich besonders spannend finde, ist, du bist ja, das ist ja auch ein politischer Roman. Ja, der kommt zwar als Unterhaltung daher, aber in Wirklichkeit ist auch ein politischer Roman, weil er beginnt ja am 11. September mit einem Trip, kann man ja ruhig so sagen. Ja. Und das fand ich schon einen interessanten Kniff, dass auch Leute dann plötzlich über das Ereignis, also durch die Hintertür sprechen und das aber erstmal als Rausch wird einem das verkauft. Vielleicht auch zwei Sätze dazu. Wie kamst du auf diese vollkommen verrückte Idee, zu sagen, wir machen einfach mal den 11. September, lassen wir mal anders beginnen?
Im Grunde kam eher die Idee zu mir als ich zur Idee. Das heißt, ich habe das tatsächlich in den Wochen nach dem 11. September 2001 angefangen aufzuschreiben. Und das war wirklich so wie Improvisieren am Klavier. Also ich bin wirklich an der Tastatur, ich habe nur geschrieben. Und der Text ist so aus mir rausgelaufen förmlich. Und,
man war ja noch unter diesem totalen Einfluss,
ja,
weißt du. Wir saßen alle so ein bisschen, waren paralysiert ein bisschen. Ja,
ist klar. Also ich glaube, die Atmosphäre, die da auch geherrscht hat, diese unheimliche Angst, diese Verwirrung, auch diese Lähmung, die einen da befallen hat durchaus, ja, ist da recht gut eingefangen. Na, und dann hatte ich diesen Anfang, das sind jetzt sozusagen die ersten zwei Kapitel von dem Roman. Und irgendwie über die nächsten Jahre hat es mich immer wieder in den Text reingezogen, weil ich auch vor allem dieses Figurenkabinett, was sich da entwickelt hatte, also diese drei Grundcharaktere, die durch den Roman praktisch führen, auch so lieb gewonnen hatte. Aber es war auch für mich spannend herauszufinden, wie geht es denn jetzt mit denen weiter. Und dann musste ich halt immer wieder schreiben, um das herauszufinden. Ja. Aber ich hatte fast das Gefühl, die Figuren erzählen mir, wie es weitergeht, als dass ich die Figuren irgendwie wohin schiebe.
Ich komme da gleich noch drauf, wie man sich das vorstellen kann, also wie das entsteht. Aber nochmal, es beginnt ja damit, dass diese Figuren sich irgendeinen Trip reinknallen, LSD, ja, was da wohl angesagt war. Du hast ja für diesen Zweck auch selbst Erfahrungen gesammelt, extra dafür.
Ja.
Und dann wissen
aus
die nicht genau,
Gründen.
Genau, ja. Wenn sie das Fernsehen anmachen, da fallen dann diese Skyscraper zusammen, ob das ein Trip ist.
Ja.
So geht das ja los.
Genau, und ich meine, wenn man sich jetzt mal daran zurückerinnert, der 11. September war ja von der ganzen Bildsprache, von der unglaublichen Wucht dieses Ereignisses, aber es war ja völlig surreal.
Ja.
Ich habe mir ein Interview jetzt nochmal angeschaut, wo Karl-Heinz Stockhausen nach dem 11. September, so zwei, drei Tage danach, interviewt wird. Und er sagt dann, im Grunde genommen war der 11. September ein gewaltiges Kunstwerk. Und dafür haben sie ihn natürlich geschlachtet, ja? Also dass er das gesagt hat. Er wurde ausgeladen von allen möglichen Musikfesten und Riesenskandal. Er sagt, es ist ein Kunstwerk. Was er aber damit gemeint hat, ist, dass er gesagt hat, es ist erstens mal eine unglaublich perfekte Inszenierung gewesen, sozusagen auf der gesamten Bildebene, die Narrative und so weiter. Und die Künstler, in dem Sinne die Attentäter,
ja,
haben sozusagen, sind mit Teil dieser Inszenierung geworden und darin auch aufgegangen sozusagen. Ja. Und das war aus künstlerischer Sicht ja ein intelligenter Gesichtspunkt, aber das durfte man gar nicht sagen. Also es war gleich klar, wie man darüber zu reden hat, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Ja.
Aber wenn man jetzt mal mit dieser Metapher weiterarbeitet, dann ist es eine Aufführung gewesen, wo man sagen kann, das eigentliche Schauspiel begann danach und geht ja bis heute.
Ja, genau. Ja,
man braucht doch kein Ticket, das ist for free.
Ja.
Der Preis wird woanders bezahlt.
Sagen wir mal so, also der Untertitel von dem Roman wäre eigentlich gewesen, wenn wir uns nicht entschieden hätten, keinen Untertitel zu nehmen, über Anfang und Ende des Zeitalters der Verwirrung.
Ja.
Also ich glaube eben der 11. September, weil er ja auch zusammengefallen ist mit dem Durchbruch eigentlich der digitalen Medienrevolution. Das heißt, er war ja das erste Ereignis, das wirklich sehr stark übers Internet rezipiert worden ist. Und ja, je nachdem auch, ob ich den 11. September über
ZDF,
Zeitungen und öffentlich-rechtliches oder auch privates Fernsehen wahrgenommen habe oder übers Internet, kommen die Leute ja zu radikal verschiedenen Vorstellungen, was da eigentlich passiert ist. Und in den Folgejahren hat sich dann ja eigentlich dieser Wahnsinn fortgeschrieben, dass Ereignis über Ereignis einen überrollt als Medienkonsument. Ja, gestern Flugzeugabsturz in der Ukraine, vorgestern Brexit, dann wieder ein Anschlag in Berlin, dann wieder dies. Und du stehst eigentlich da und nichts wird aufgearbeitet, so richtig. Also du wirst überspült von Ereignissen, sollst dich ständig positionieren, zu allem eine Meinung haben. Du darfst auch nicht sagen, Entschuldigung, Naturwissenschaften habe ich keine Ahnung, da halte ich mich jetzt mal raus. Sondern, wieso hat er jetzt dazu nichts gesagt? Ist gleich verdächtig oder so? Und das hat eine unheimliche Verwirrung zur Folge gehabt, wo sich jetzt eben jeder zu allem positioniert im Internet und man auch das Gefühl hat, nur die extremsten Erklärungen haben noch eine Chance, geglaubt zu werden, entweder weil sie extrem verharmlosend und systemstabilisierend sind oder extrem verrückt und gespinnert und dadurch für eine gewisse Sorte wieder glaubwürdig. Also es ist ziemlich schwierig, dann Middle Ground zu etablieren, wo man sagt, da wird jetzt wirklich Wahrheit und Erkenntnis verbreitet. Also das ist für den Konsumenten schwierig, aber auch nur für Medienmacher natürlich auch.
Also ich möchte mal auf auch speziell die Verbindung zwischen dem 11. September und Westend kommen oder auch jetzt Buchkomplizen. Ja. Für alle, die es nicht kennen, ist hier ein Portal, ich nenne es Amazon Freie Zone, wo eben verschiedene Portale Buchtipps geben. Ja. Also natürlich der Westend Verlag, sehr klar, aber auch Telepolis, ja, Nachdenkseiten, Rubicon, KenFM ist auch dabei. Und das, wenn man sagt, ich interessiere mich für ein Buch, kann man eben bei den Buchkomplizen draufgehen und dann kriegt man das und dann kommt auch mehr Geld bei den Autoren und beim Verlag an und nicht immer nur bei Jeff Bezos, der das auch nicht braucht. Aber da gibt es ja natürlich Matthias Bröckers, der als einer der Ersten dazu gleich ein Buch geschrieben hat. Also Bröckers war der hat ja dann auch mehrere Bestseller zum 11. September geschrieben und muss man aber auch sagen, hat kein Buch dazu gemacht, aber sehr früh war auch Wischnewski beim WDR damals eine Geschichte dazu gemacht, was ihn ja letztendlich den Job gekostet hat. Also das ist ein Ereignis, was...
Naja, Matthias Bröckers jetzt hat ja meine Buchpräsentation in Berlin moderiert. Und das, ich habe wirklich sehr lange da ihn umstellt, ja, damit er das macht. Ja. Nachdem sein Bruder ja auch bei Westend arbeitet, war das sozusagen auch möglich. Weil Matthias Bröckers sozusagen einige Schnittpunkte abdeckt, die in diesem Buch vorkommen. Das ist eben einmal diese Frage 11. September, es ist die Frage der Drogenkultur. Und ich sage bewusst Drogenkultur. Ja? Also ich finde das in Deutschland einen idiotischen Diskurs, den wir darüber haben. Man muss einfach mal klar machen, dass erstens mal nicht alle Substanzen dasselbe sind. Ja, also ich sag mal,
so ähnlich wie bei Lebensmitteln.
Nicht alles ist nicht
Joghurt.
Genau, nicht alles ist Crack, ja, oder so. Dann muss man sagen, dass die ganze Kunst und Kultur der 20er Jahre also schlecht erklärbar wäre ohne Substanzen.
Auch die katholische Kirche nicht.
Auch die 60er Jahre nicht. Außerdem, ja. Wo man aber auch wieder sagt, also Augen auf bei der Wahl der Substanzen. Und Matthias Bröckers ist wirklich ein Gewächs auch dieser Kultur. Und das Dritte ist natürlich, dass Matthias ja schon ewig in Berlin wohnt, in der gleichen Wohnung. Und insofern die Gentrifizierung und den Umbau dieser Kieze praktisch von seinem Balkon aus täglich beobachten kann. Und insofern war er eigentlich die perfekte Besetzung, dieses Buch vorzustellen. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da war natürlich eine große Ehre auch, dass er das gemacht hat. Gleichzeitig sieht man da eben auch, also hat man bei dem Jubiläumsfest gestern auch gesehen, also was Westend an hervorragenden Leuten, aber auch sehr unterschiedlichen Leuten unter das Dach dieses Verlages inzwischen gebracht hat, das ist schon auch eine hohe Qualität, eben diesen Bogen zu spannen.
Ja, und wenn du von Bröckers redest, Drogenkultur und Westend, da sage ich auch, das ist eine Graswurzelbewegung.
Ja, genau.
Ich glaube, so kann man das sagen. Ich möchte mal zu den Figuren kommen. Ich habe ja auch mal Figuren, weil ich mir auch vorstellen könnte, mal ein Drehbuch zu schreiben oder an einem Film, ja, zu arbeiten, was ich spannend finde. Wie entwickelst du denn Figuren? Ist es wie Puppen? Macht man sich da, malt man sich das zu Hause in der Küche auf und dann fangen die an, Leben zu entwickeln? Wie läuft das? Ist das ein Plan oder war das immer schon so, weil du an einem Theaterstück schon mal gearbeitet hast? Wie läuft oder ist, plötzlich hat man das? Wie ist es?
Also ich bin ja sozusagen im Hauptberuf eigentlich Liedermacher und da ist ja diese spezielle Form des Porträtlieds eine, die in der deutschen Liedermacherei ab den 60er Jahren, aber das hat eine sehr viel längere Vergangenheit, sehr populär geworden ist.
Und also dass man über einen ganz besonderen, genau, Menschen einen Song macht.
Also, und von Franz Josef Degenhardt, diesem Altmeister der Liedermacher, den ich auch persönlich kannte, habe ich das eigentlich so gelernt. Der hat das aber auch stark von Karl May, was auch eine meiner ersten Lektüre-Erfahrungen so als Kind war, als ich festgestellt habe, krass, ich kann jetzt mit dem, was ich in der Schule gelernt habe, tatsächlich so ein Buch lesen. Und da konnte ich eben lernen, wie man Figuren baut. Ja, so, dass sie Leben im Leser. Hat mich auch sehr gefreut in einigen Rezensionen oder in die Valentina Finger in der Süddeutschen hat das geschrieben, sozusagen, dass ich Figuren entwickelt habe, die einem nicht egal sind als Leser.
Ja.
Und das kriege ich ganz viel als Feedback, dass Leute sagen, ja, sie haben mal weitergelesen, weil sie wollten einfach wissen, wie geht das mit denen weiter. Also man gewinnt diese Figuren auch ein Stück weit lieb. Sie sind aber auch ziemlich schräg, haben einen sehr eigenwilligen Blick auf die, ja, auf die Geschehnisse um sie herum.
Sind auch, finde ich, in sich zum Teil widersprüchlich.
Absolut. Sie sind sie entwickeln sich in dem Buch, ja. Und ich habe eben auch nicht versucht, jetzt Sympathieträger und sozusagen Feindfiguren, ja, da so konträr zu stellen, sondern es wird für jeden Leser, für jede Leserin sicher die eine oder die andere Figur geben, die einem näher ist.
Ja.
Aber alle Figuren sind in sich insofern verständlich, dass auch wenn man nicht jede Entscheidung vielleicht teilt, die die dann treffen, diese Entscheidung sich aus ihrem Leben und aus ihrem Denken schon so ergibt, dass man jetzt nicht sozusagen als Leser oder Leserin moralisch erhöht darüber steht und sozusagen Urteile auskellnert.
Es sind keine, sage ich mal, Figuren, Vorgaben, die sich mit dem wirklichen Leben gar nicht decken, weil solche Menschen gibt es gar nicht. Wir haben ja alle unsere Widersprüche. Wir können ja Paarberater sein und haben eine ganz schlechte Beziehung, das gibt es ja eben alles. Aber ich habe für mich, als ich das Buch gelesen habe, ich habe es ja als Fahne damals schon von dir bekommen, dachte ich, wow, und ich bin ja auch Teil eines, habe ich schon mal erzählt, so ein literarischer Lesekreis, wo man regelmäßig eben Literatur vorliest. Ich muss ja gestehen zu meiner Schande, dass ich viel zu wenig Literatur lese, weil ich lese extrem viele Sachbücher und die sind immer 300 Seiten stark. Und wenn ich die Quellen auch alle mir reinknalle, dann bleibt nicht so viel Zeit. Mhm. Und von daher habe ich das... brauchte ich auch einen Roman, den ich mal vorstellen kann, habe ich dann auch gemacht, habe ich also verdeckt gelesen und alle waren total von den Socken, lauter Leute, die sehr viel Literatur lesen haben, was ist das denn, kenne ich den, haben dann gerätselt, haben alle möglichen Autoren gesagt, sag ich, nee, das ist Prinz Karls, Florian Körner in diesem Fall, damit, wie jetzt der, sag ich, ja, und fanden alle total super, na, durchschlagende Kraft. Ich habe es als Tarantino-Literatur bezeichnet, weil das schreit danach, verfilmt zu werden, finde ich, also das... passiert danach. Aber
darf ich kurz sagen, weil du das im letzten Interview auch schon gesagt hast, dass du sozusagen eigentlich wenig Romane liest. Ja. Also was ich dir da vielleicht wirklich nahelegen möchte, ist eben historische Romane und eben politische Romane. Weil es gibt ja zum Beispiel auch über den NSU-Komplex Romane. Weil manchmal ist die Realität einfach so dermaßen absurd, dass du das in einem Sachbuch fast nur stückhaft rüberbringen kannst. Weil die tatsächliche Realität so fiktiv ist, so gespinnert ist. Also gerade beim NSU-Komplex ist das ja Wahnsinn. Ne? Also jetzt stellt sich raus, dass der V-Mann-Führer dieser NSU-Truppe auch der Kontaktmann beim Verfassungsschutz von dem Mörder von Walter Lübcke war. Und du stehst wieder da und sagst, es kann alles nicht wahr sein.
Und dass die Akten jetzt für 120 Jahre gesperrt sind, so, kann auch für nicht wahr
Zeit
sein.
Zeit müssen wir uns nehmen.
Ja.
Und also politische Romane sind da eine sehr gute... Art, das auch darzustellen, oder zum Beispiel eben historische Romane von Leon Feuchtwanger, gibt es dieses Buch Die Füchse im Weinberg oder Waffen für Amerika, das Paris vor der Französischen Revolution beschreibt. Und ich muss sagen, ich habe aus keinem Buch mehr über die Französische Revolution gelernt, als da über Feuchtwanger. Also ich denke, dass...
ich glaube, weil es auch andere Zentren im Gehirn aktiviert und absolut. Nicht nur ein reines Sachbuch ist, wie wenn man Physik auswendig lernt. Aber das kann ja auch letztendlich auch Film leisten. Wenn du irgendwas über JFK in dem Spielfilm siehst, sagst du, ich erinnere mich, und dann kannst du dazu, ich verstehe das. Lass uns nicht zu viel über das Buch reden, das soll ja auch gelesen werden. Du hast mir gesagt, gelesen werden ist ein schönes Stichwort. Du selbst hast es ja auch eingesprochen.
Ja.
Das ist dein erstes Schulbuch, was du selber eingesprochen hast. Hast du versucht, da Hochdeutsch zu sprechen? Oder, weil wenn du das jetzt alles in Dialekt sprichst,
ja, ich weiß nicht, ich bin ja mehrsprachig aufgewachsen. Ja,
also bayerisch und deutsch.
Bayerisch und hochdeutsch. Und es war tatsächlich so, in der Zeit war das so ein Thema unter Eltern. Und es war aber umgekehrt. Heute in München speziell ist es ja so, dass die Eltern dann sagen, ja, wir müssen schon schauen, dass die Kinder wenigstens ein bisschen bayerisch noch mitkriegen. In der Zeit war es halt so, dass sie gesagt haben, ja, wenn der kein Hochdeutsch lernt, dann tut er sich doch schwer dann später und so weiter. Und dann hat man halt mühselig versucht, irgendwie auch mal Hochdeutsch zu reden daheim. Beim Einlesen für das Hörbuch ist es, sagen wir mal, ein Hochdeutsch mit bayerischem Einschlag. Ich habe es auch in München eingelesen und es war für mich schon krass, weil das Ganze sind 13 Stunden, 40 Minuten, 11 CDs. Und ich habe das in 3 Tagen eingelesen, in so einer wirklich winzigen Bude, also Aufnahmesituation, nur so ein kleiner Tisch und so weiter. Es war sau heiß da drin und da habe ich 3 Tage gelesen und ich muss es mir jetzt erstmal anhören, weil das war so ein Ausnahmezustand, dass ich gar nicht weiß, wie ich es gelesen habe. Aber zum Teil dialektelt es wahrscheinlich schon.
Mhm. Warum hast du es selber gelesen?
Weil der Hörbuchverlag mich gefragt hat, ob ich selber lesen möchte. Und das war mir dann auch gleich lieber, sagen wir mal. Mhm.
In der Zeit, wo du das gelesen hast, wurde über dich geschrieben. Da sind wir wieder bei unseren Freunden von Wikipedia.
Ja.
Was? Dein Eintrag war kurz mal offline.
Na, es ist lustig. Am 2. September ist das Buch veröffentlicht worden und pünktlich dazu ist mein Wikipedia-Eintrag vom Netz gegangen. Wirklich, am selben Tag so.
Ja.
Und ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich jetzt nicht jeden Tag meinen Wikipedia-Eintrag lese. Ja. Und dann irgendwann hat meine Mutter mir das also ganz aufgeregt berichtet.
Weil die liest für dich die Wikipedia-Einträge.
Ja, dann hat ein alter SPD-Freund meiner Eltern, der schon seit 20 Jahren bei der Wikipedia mitschreibt, hat das dann sozusagen da reingeschaut in den Verlauf.
Ich darf kurz mal, du hast gerade das, kurz SPD, was war das nochmal?
SPD ist eine religiöse Vereinigung, die sozusagen ursprünglich das Gute in der Gesellschaft angestrebt hat und dann von Korruption sehr stark zerfressen worden ist.
Ja? Was sehr schade ist. Wer ist der Religionsführer im Moment da? Heiko Maas, wer ist das?
Ich weiß nicht, die suchen gerade, die haben so eine Papstwahl gerade, die relativ kompliziert verläuft, aber es ist noch kein weißer Rauch aufgestiegen. Naja, auf jeden Fall stellte sich dann heraus, dass dieser Angriff auf meine Wikipedia-Seite ausging von Felix mit KS.
Ja.
Das hat mir Dirk Pohlmann dann also gesteckt. Also das ist für die Leute, die das nicht wissen, Felix und Copilot, das sind zwei Wikipedia-User oder Moderatoren, die alle Seiten, die sozusagen ihnen politisch nicht passen,
Privat nicht passen.
Ja, naja, was wie privat das ist, ist natürlich eine spannende Frage, sagen wir mal. Aber die eben speziell in puncto Außenpolitik der USA, Interventionskriege, diese ganzen Geschichten, 11. September und so, alles, was da nicht passt.
Ja, ihnen nicht gefällt.
Ja, so. Oder anderes Beispiel, der Erwin Thoma hat eine Woche, nachdem er bei euch sein Interview gemacht hat, war sein Wikipedia-Eintrag komplett umgeschrieben. Ja, und wo es erst geheißen hat, bla bla bla, der macht ja so Holzbauten, baut mit Holz, ist ein Öko-Unternehmer, kann man sagen. Und dann hieß es plötzlich an der Stelle, wo es erst hieß, eine Studie der ETH Zürich hat das belegt. Angeblich sollen Studien das belegt haben.
Ja.
Und so Geschichten. Ja, und jetzt mein Wikipedia-Eintrag ist wieder da. Aber der Vorgang als Ganzes ist einfach kurios. Und es gibt ja diesen schönen Satz von Gandhi, der ja laut Jutta Ditfurth, wie man neuerdings gehört hat, in ihrer Attacke auf Extinction Rebellion auch irgendwie Antisemit gewesen sein soll. Ja?
Also ganz kurz mal,
Gandhi,
Jutta Ditfurth, wer ist das
egal,
nochmal?
Ganz kennt kurz. In Frankfurt kein Mensch. Aber egal, auf jeden Fall, Gandhi hat ja mal so schön gesagt, erst ignorieren sie dich, dann verlachen sie dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Ich hatte eine ziemlich lange Phase, wo sie mich ignoriert haben, dann, wo sie mich verlacht haben. Ich bin jetzt sozusagen zwischen verlachen und bekämpft werden und irgendwann gewinne ich dann, hoffe ich.
Weil du von Gandhi gesprochen hast, da gibt es ja auch jemanden, der ähnlich aktiv ist, auch mit G. Ganza. Kannst du da vielleicht nochmal die Verbindung klären? Ganzi, was da?
Naja, der war ja gestern auch da bei dem Jubiläumsfest von Westend, hat mich natürlich auch sehr gefreut. Ja. Und ja, insgesamt, wenn wir da mal ernsthaft reden wollen, ist, glaube ich, ziemlich klar, dass es in der Situation, die wir jetzt haben, und die ist ja, glaube ich, bekanntermaßen so, dass, es tut mir leid, wenn ich das so deutlich sagen muss, extrem viele Menschen sterben werden auf diesem Planeten, wenn wir nicht aufstehen und rebellieren. Es tut mir leid, das ist jetzt sozusagen Buchmessen unangemessen, wenn ich das so sage, aber es ist tatsächlich so, we gonna die if we don't rise up. Das ist eine Realität, die wir eigentlich alle wissen.
Also und wir können mit diesem Planeten nicht so umgehen, als hätten wir eine zweite im Kofferraum. Ja.
Es sind so viele einfach katastrophale Entwicklungen so stark geworden. Und es ist insofern vollkommen klar für mich, Frage kam ja von Gandhi her oder auch von Ganza, wir brauchen eine globale Massenbewegung und die muss sowohl sehr entschlossen sein, also nicht Symbolpolitik, nur irgendwie Petitionen, klick, klick, gefällt mir oder so Zeug.
Wenn noch am Wochenende SUV fahren, das
oder so. Nichts, ja. Aber sie muss natürlich auch massenhaft entschlossen und friedlich sein,
ja.
Weil du alleine schon ins offene Messer rennst, wenn du das anders machst, aber auch weil eine Veränderung, wie wir sie brauchen, nicht dadurch passieren kann, dass wir jetzt wieder hergehen und irgendwelche Leute abschlachten, logischerweise. Ja? So.
Lass uns mal, weil da sind wir schon wieder bei dem Thema Klima, das Wort Klima jetzt einfach mal vermeiden und einfach mal das ersetzen durch Umwelt.
Ja.
Wie sieht es aus mit der Umwelt da draußen?
Naja, ich möchte mal was Positives erzählen vielleicht in dem Zusammenhang und das ist diese unglaubliche Regenerationskraft von Natur. Seit 11 Jahren wohne ich eben in Südthüringen, wo ich eben dieses Schloss gekauft habe, da sind ein paar Hektar Land drumherum. Und das war naturseitig jetzt gar nicht so intakt. Ich habe zum Beispiel so eine wilde DDR-Müllkippe mitgekauft, ja, wo also jahrzehntelang einfach so der Müll, die Böschung runtergeschmissen worden ist. Und da seit 11 Jahren bin ich da immer wieder einfach, da kommt da wieder ein Autoreifen und da kommt irgendwie eine Ölkanne und da, es ist Wahnsinn. Ja, so. Aber weil das so vernachlässigt war als Müllkippe, hat sich auch niemand gekümmert um die Bäume, die da gewachsen sind oder rumgestanden sind. Also ist das, wenn man es aufgeräumt hat, ein sehr intaktes kleines Ökosystem. Ich habe in den 11 Jahren ein paar hundert Bäume gepflanzt. Ich habe 25 Walnussbäume gepflanzt, Sträucher gepflanzt, aber es kommt auch sehr viel von selber auf und ich lasse die Natur einfach auch sehr in Ruhe. Und was ich jetzt feststelle, ist, wie mit einer unglaublichen Dynamik die Natur alles ins Spiel bringt und praktisch wie so bei so einem Flipper-Automaten, wenn die Kugel alles anfängt zu leuchten. Ja? Also das heißt, die Mikrobiologie im Boden belebt sich unglaublich. Ja? Wir haben so viele Vögel. Durch die Vögel gehen wieder ganz viele neue Pflanzen auf, ja, weil die Vögel ja sozusagen Samen dann auch in den Boden einbringen, ja, indem sie sich also ihre Exkremente entledigen.
Insekten stellen sich auch natürlich
Insekten, ein. Insekten, wir hatten jetzt Glühwürmchen, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Grashüpfer, Heuschrecken. Wir haben Fledermäuse sowieso serienmäßig und so. Und du merkst einfach, was wirklich die Natur für eine unglaubliche Kraft hat. Und ein Buch, was ich gesehen habe, als ich bei Matthias Bröckers war, um die Buchpräsentation vorzubereiten, was er gerade liest, das heißt Shrinking the Technosphere, also schrumpft die Technosphäre. Das Zurückdrängen, es geht nicht darum, gegen Technik zu sein, das wäre jetzt blöd, ihr habt ja 44 Kameras eingebaut, aufgebaut, ist technisch alles toll. Es geht nicht darum, gegen Technik zu sein, aber den Anteil, den die Technologie in unserem Leben hat, wieder nach hinten zu fahren und mal wieder rauszukommen und in die Natur zu kommen, mit echten Menschen, auf echten Plätzen zu reden und so weiter und nicht alles nur vermittelt über die dritte, vierte, fünfte Instanz und so. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, damit wir auf einen gesunden Weg kommen, weil ich brauche jetzt, glaube ich, hier niemanden erzählen, was mit der Umwelt auf diesem Planeten passiert ist. Seit der Bronzezeit sind wir dabei zu entwalden und das haben wir jetzt ziemlich gut schon geschafft. Und es ist aber tatsächlich so, dass das Vernünftigste, was wir an vielen Stellen machen könnten für die Natur, ist wirklich Finger weglassen. Einfach mal schauen, was die Natur selber macht. Und
aber vielleicht auch die Natur wieder in die Stadt bringen, dass wir nicht in die Natur fahren müssen, sondern wir leben in einer Stadt, die sehr natürlich ist, weil die Natur, wie sie im Moment ist, also die Stadt, die Wahnsinn. Stadtnatur, die sehr synthetisch künstlich ist, uns nicht gut tut.
Ich habe mir das gestern gedacht, wie ich daheim gelaufen bin oder zum Hotel gelaufen bin. Diese Häuser, was willst du jetzt mit denen machen? Aber man kann sie alle schon zuwachsen lassen. Das geht schon. Man muss die Straßen vorne halt, diese versiegelten Flächen ein bisschen aufreißen, ein Knöterich rein oder so und dann kann man das also schon mal einigermaßen regeln. Aber es ist halt auch, diese Architektur ist so kalt und lebensfeindlich. Also ich tät von einer Depression in die nächste springen. Ne? Also
und ich glaube, das kann auch der neue Verkehr in der Stadt bringen, wenn man nämlich sagt, es braucht nicht jeder ein Auto, autonom fahren und so weiter. Da ist dann Platz, die Parkplätze können weg, braucht nicht jeder. Und dort einfach wieder nicht nur Fußgängerzonen ein, sondern wo man sagt, das sind richtige Parks. Ich glaube, das würden alle Leute sagen. Und ich bin auch jetzt gar nicht gegen das Auto, gar nicht. Aber dass man sagt, Autos sollten so etwas sein wie Alkohol, Genussmittel, mit dem man sich mal irgendwo eine schöne Bergstraße entlang fährt, was öffentlicher Verkehr nicht leisten kann. Aber man muss nicht überall mit dem Auto hinfahren, auch gar nicht zum Zigaretten holen.
Weißt du, ich bin auch nicht gegen Städte. Die Frage ist, wie sie sind. Ich meine, in diesem Buch wird noch ein Berlin beschrieben, wo sehr viel Leben möglich ist, wo echte Wildheit möglich ist, ja? Wo man sozusagen neben der offiziellen Stadt, wo alles klar geregelt ist, auch sozusagen Nebenwege hat und eben Brachflächen und so. Und schon die Romantiker haben sich darüber aufgeregt, über die zunehmende Gleichförmigkeit der Städte. Und das ist, glaube ich, wirklich das wieder mehr Chaos auch in den Städten zuzulassen, mehr freie Entwicklung zuzulassen und nicht alles am Reißbrett dazu machen, dann können Städte auch wieder lebenswerter werden.
Mhm. Gut, ich habe eine letzte Frage an dich. Leichter als Luft ist eingetütet, eine Lesetour.
Ja, ja.
Kommt?
Die kommt, genau, und es sind ein paar sehr schöne Sachen dabei.
Zum Tourplan Beispiel, wird auf Wikipedia veröffentlicht.
Auf Wikipedia, genau. Ich habe Felix schon gesagt, der soll dann ein bisschen anschieben. Ja, weil ich ja gleichzeitig nach Aussage von anderen Leuten beim Verfassungsschutz arbeite. Verstehst du? Das ist ja, es wird ja nichts, wird ja nichts ausgelassen im Internet. Nicht, ja. Nee, aber ich lese bei der Psychedelischen Gesellschaft zum Beispiel in Berlin, was mich sehr freut. Ich habe eine Lesung bei einer Mixshow bei den Wühlmäusen in Berlin und so. Es kommen jetzt so ein paar. In Hildburghausen, meine Heimatstadt in Südthüringen, in der Buchhandlung lese ich natürlich auch und so. Und ja, das freut mich. Gerade habe ich beim Filmfest in Eberswalde gelesen. Sehr schönes Filmfest tatsächlich. Auch Eberswalde hat mich sehr positiv überrascht, sage ich jetzt auch hier mal in Frankfurt am Main. Der Osten ist viel schöner, als ihr denkt, wenn ihr noch nie da wart. Ja. Und es ist nicht so, dass ihr sofort vom Nazi erschlagen werdet, sobald ihr Weimar betretet oder so. Ja? Also.
Du planst bereits ein zweites Buch.
Ja, ich plane es. Es ist noch heimlich, weil der Verlag weiß das noch gar nicht. Aber im Frühjahr 2020 plane ich, mein nächstes Buch bei Westend herauszubringen. Aber ja, jetzt wissen Sie es. Jetzt reden wir mal drüber. Ja. Aber wird auch wieder ein Roman sein.
Florian, du bist ja ins kalte Wasser gesprungen, vielleicht auch zum du hast am 11. September oder ein paar Tage danach mit den ersten Kapiteln angefangen und 2019 die letzten geschrieben. Das war also auch, wo du da plötzlich bist du Romanautor. Wie fühlt sich das an?
Geil. Sehr geil, weil also das war, was ich immer machen wollte, eigentlich war lesen, schreiben, Musik machen. Und natürlich, bis man dann im Leben das sich so gebaut hat, dass man sich dadurch auch erhalten kann, also auch wirtschaftlich, das dauert natürlich. Das heißt, anfangs war der Text nicht mein Text. Ich habe für Werbeagentur gearbeitet, ich habe Ghostwriting gemacht und so weiter. Irgendwann war es mein Text. Und jetzt ist es aber so wirklich die Möglichkeit, literarischen Text zu schreiben und bei einem sehr guten Verlag auch unter die Leute zu bringen. Und das ist für mich eine totale Veränderung in meinem Leben, die mich sehr glücklich macht.
Ja, ja, ich glaube auch, dass es könnt, damit kannst du das nächste Kapitel aufschlagen, weil du wirst ja jetzt auch bald 36, von daher kann auch mal was Neues passieren.
Ja, gestern hat mich einer auf 25 geschätzt. Ja. Ich war jubelnd im Sessel gesessen. Ja.
Was hältst du von der Idee oder wie würdest du damit umgehen, wenn jemand sagen würde, er möchte das gerne verfilmen? Hast du eine gespinnerte Idee, wer das machen könnte, falls jemand käme?
Ich habe da ehrlich gesagt gar keine Idee, weil ich persönlich das Genre Film zwar nicht ablehne, aber nicht bewirtschafte. Also ich schaue mir praktisch keine Filme an. Also auch zum Beispiel, gab es einen Film über Gerhard Gundermann, Liedermacher aus der DDR. Wer den nicht kennt, den müsst ihr euch reinfahren.
Alexander Scheer, super.
Ich habe mir sofort den Soundtrack gekauft, aber ich habe den Film gar nicht angeschaut, weil ich mit Filmen wenig, ich lese Bücher, weißt du, ich bin mit Filmen, das ist mir zu aggressiv tatsächlich. Ich träume dann Filme und dann wäre ich sauer, weil ich möchte nicht von Filmen träumen, sondern meine eigenen Träume träumen. Und das kann man ja, auf der Buchmesse hat man da vielleicht ein Publikum, was einem da zustimmt, aber ich finde Film eine schwierige Sache. Aber mein Buch soll es natürlich verfilmen, das ist ja klar.
Das ist klar, das heißt, ich treffe mich nachher auf der Messe mit Michael Mann und ich würde es halt, dann in L.A. spielen lassen.
Ja, Michael Moore.
Ja, dann mit Michael Moore. Und dann muss man sehen. Ja, Florian, ich danke dir ganz herzlich fürs hier erscheinen auf der Buchmesse. Dann das erste Mal auf einer Buchmesse für dich. Du warst bist nicht so der Messetyp. Leichter als Duft, ein super Roman, der auch ganz köstlich ist. Wer in der Zeit in den 90ern in Berlin gelebt hat, fühlt sich an seine Jugend, würde ich nicht sagen, aber an seine Zeit erinnert. Wer sich gar nicht erinnert, war vielleicht sogar ein Berliner. Da hat die falsche Dosierung gehabt von den Substanzen, von denen du gesprochen hast. Für alle anderen ist es auf jeden Fall interessant. Und ich bin sehr gespannt, wie es gelesen wird. Und du hast ja auch gerade gesagt, es gab ganz gute Kritiken, sogar bei klassischen Medien, Süddeutsche und so. Ja. Hätte man ja nicht unbedingt mit gerechnet. Ja, dass die dich gerne, dass sie was beschreiben. Von daher gibt es vielleicht noch Hoffnung, dass sie dann wenigstens den Literaten sachlich angehen und den nicht irgendwie in eine komische Ecke drängen. Herr Kirner, vielen Dank fürs Kommen hier auf der Buchmesse. Und wir haben jetzt Publikumstag, deswegen hörst du jetzt auch einen vollkommen gerechtfertigten Applaus.
Genau, danke euch sehr.